So, wir haben ja gehört, was an Ansible alles schlimm ist. Wir haben gesagt, oder uns gedacht, wir machen es trotzdem und wir setzen noch was oben drauf und machen auch nach AWX, dann machen wir es noch schlimmer. Nein, in kleiner Scherz nennen. Also, willkommen zu meinem Vortrag, Ansible mit AWX im Unternehmen skalieren. Mein Name ist André Liebig, ich arbeite für die GISA GmbH. Wir sind dieses Jahr auch Sponsor der Chemnitz Niederungstage und haben auch einen Stand draußen. Da bin ich auch heute und morgen noch ansprechbar, falls es da noch Fragen und Interesse gibt. Dieser Vortrag soll ein Erfahrungsbericht sein aus dem Rechenzentrum der GISA. Wir setzen da seit über 10 Jahren Ansible für die Automatisierung ein und seit gut 7 Jahren auch AWX, um die Automatisierung noch weiter voranzutreiben. Und ich will in dem Vortrag so ein bisschen den historischen Abriss aufzeigen, wie wir gestartet sind, welche unsere grundlegenden Entscheidungen waren und wie wir dann letztendlich erzielt haben, dass Ansible im Unternehmen noch mehr verbreitet ist und sich noch mehr Menschen mit YAML rumstreiten können. Gleich zu Beginn des Vortrags werde ich mal so ein bisschen den Kontext erläutern, wie die Umgebung aussieht, in welchem Umfang wir da arbeiten und welche Technologien wir prinzipiell einsetzen, die wir verknoten mussten. Kapitel 2 befasst sich dann mit dem schönen Thema Inventar. Dank Armin hat man jetzt ja schon ein bisschen eine Grundlage, was man da so machen kann. Und ich werde mal darstellen, welche Entscheidungen wir getroffen haben und wie wir dieses Thema angegangen sind. Mit dem Inventar in Kapitel 3 haben wir dann die ersten Automatisierungen hingebaut bis hin zur automatischen Bereitstellung von neuen Servern, hatten wir dann irgendwie alles durchautomatisiert und wollten dann den Nutzen für uns erstmal noch weiter erhöhen und haben deswegen AWX ausgerollt, um auch periodische Ausführungen von Playbooks durchführen zu können, um eine Delegation zu ermöglichen. Da gehe ich noch ein bisschen drauf ein, was unsere Ziele dann waren. Ja, und als wir das dann auch für andere Teile im Unternehmen geöffnet haben, das wäre dann so in Kapitel 5, da fing es dann wirklich an, dass wir auch eine stärkere Verbreitung im Unternehmen erzielen konnten, einfach daher, dass die Funktionalität, die AWX bieten kann, schon so ein Magnet war für bestimmte Kollegen bei uns auch, die dann anfingen, selber Playbooks zu schreiben und die Plattform zu benutzen. Damit sind wir so ein bisschen skaliert in der Organisation und das hat natürlich auch Probleme verursacht, ein bisschen Wachstumsschmerzen. Da gehe ich in Kapitel 6 so ein bisschen ein, welche Probleme sich konkret für uns gestellt haben und wie wir die angegangen sind und teilweise auch lösen konnten. Und dann gebe ich ganz zum Abschluss nochmal so einen kleinen Ausblick über auch Themen, die wir gerade entwickeln, die sich gerade bei uns noch weiterentwickeln, in denen AWX noch immer eine wichtige Komponente für uns ist, aber in gewissermaßen eine andere Rolle einnimmt, die verschiebt sich da so ein bisschen. So, vielleicht mal ganz kurz zum Unternehmen selbst. Die GISA GmbH ist ein IT-Full-Service-Dienstleister aus Halle an der Saale. Die ist jetzt knapp über 30 Jahre alt. Es hat so Kunden aus dem öffentlichen Dienst in der Energiewirtschaft und auch in der Industrie. Aktuell beschäftigen wir um die 900 Mitarbeitern an Standorten in Halle natürlich, den Hauptstandort in Leipzig, Cottbus, aber auch hier in Chemnitz. Und wir haben einen BSI-zertifizierten Rechenzentrumsverbund aus genau diesem stammt dieser Erfahrungsbericht. Da finden wir eher eine heterogene Infrastruktur vor mit eher diskreten Komponenten für die einzelnen Bausteine, die man hat, Hypervisor, DNS, Netzwerk. Das ist keine integrierte Lösung, sondern einzelne Bestandteile, die wir dann eben mit Ansible vernetzen. Vielleicht wird es ein bisschen in Zahlen. Wir haben so die Betriebssystemverteilung zwischen Windows und Linux ist bei uns mittlerweile ungefähr 50-50. Unsere wichtigsten Distributionen sind SUSE, Linux und Ubuntu. Wir haben noch so ein bisschen Red Hat und Oracle Linux und so einen Altbestand an AIX Solaris, die wir aber auch versuchen mit Ansible anzusprechen, mit den entsprechenden Herausforderungen, aber im Grunde geht das eigentlich. Die Plattform, die wir betreiben, ist überwiegend VMware. Da laufen die ganzen Windows-VMs, unsere SLES-VMs laufen dort. Der Ganeti-Cluster, das ist dann KVM, ist hauptsächlich für die Ubuntu-VMs. Und na, die Oracle-Linux-Systeme laufen dann auf dem Oracle-Linux-Virtualization-Manager und der Rest ist dann Hardware. Wie ich sagte, oder wie auch Armin ja dargestellt hat, das Inventar ist von zentraler Bedeutung für die Automatisierung mit Ansible. Wir hatten uns ganz früh schon Gedanken gemacht, welche Variante wir wählen würden und hatten uns aufgrund dieser dezentralen Natur von Ansible, dass ja eigentlich jeder sein Code-Repository hat, wir haben verschiedene Mitarbeiter und die sollen dann eine Inventardatei in Sync halten und nicht vergessen, einen Pull zu machen, bevor sie eine Automatisierung ausführen, hatten wir dann Bedenken. Und da wir auch eine CMDB hatten, wie es Armin schon skizziert gefehlt hat, lag es nahe, diese auch anzuzapfen. Und so war gleich von Anfang an eigentlich die Entscheidung gefallen, wir machen ein dynamisches Inventar mit einer Datenbankschnittstelle und greifen auf die Daten unserer CMDB zurück. Die erste Entwicklung der Playbooks war natürlich noch mit statischen, weil man muss ja vorankommen, wenn es parallel entwickelt wird. Aber tatsächlich produktiv gegangen ist es dann gleich über die CMDB-Schnittstelle. Und die Idee war eben zu sagen, das zentrale CMDB-Inventar ist unsere Single Source of Truth. Das heißt, alle gucken immer zur Echtzeit in die Datenbank und keiner hat einen veralteten Datenbestand. Das hatte ich vergessen weiterzublättern. Wie gesagt, ein Inventar mit Datenbankzugriff. Und natürlich ein Problem, wenn es eine Störung gibt, wie es auch im vorigen Vortrag skizziert wurde, hat man keine Daten. Deswegen machen wir einfach einen periodischen Dump und dann greift man da eben drauf zu. Und wir, da es ein Python-Skript ist, bilden dann eben anhand der Daten, die wir in der CMDB finden, gleich die Gruppen, die wir so brauchen und können dann eben bei der Konfiguration und beim Rollout entsprechend die Grundkonfiguration erweitern oder anpassen. Vielleicht mal so ein kurzes Beispiel, wie sieht das so bei uns aus? Also wir haben einfach so einen nicht sprechenden Hostnamen, da sind keine Funktionen mit reinkodiert, keine Kunden oder ähnliches, das ist ganz anonym. Wir haben eine fünfstellige Zahl hinten dran, die ist zufällig gewählt, um bei Zahlendrehern nicht vielleicht das Nachbarsystem zu erwischen, sondern wahrscheinlich ins Leere zu laufen. Fünf Zahlen ist genug für unser Wachstumsziel, was wir haben, sage ich mal, und ist noch einfach zu tippen. Wir haben auch nicht den FQDN gewählt als Hostnamen, einfach um es unseren Mitarbeitern ein bisschen leichter zu machen. Wir haben über 100 wild gewürfelte Domains für die Kunden und das ist dann immer ein bisschen Schmerz, das einzutippen. Wir haben einen eindeutigen Kurznamen und damit werden bei uns die Systeme angesprochen. Und dann, wie gesagt, bilden wir dann, also dann Informationen, die wir haben, sehen wir zum Beispiel, da sind so die Daten für die VM, die Bestückung, wie viel RAM kommt dran, Prozessoren, solche Geschichten, welches Betriebssystem, aber eben auch so eine Funktionszuordnung. Jetzt an diesem Beispiel, nehmen wir mal an, das wäre jetzt eine Kubernetes Control Plane, sollte das System sein, dann haben wir dort eine Möglichkeit zu modellieren, welche Eigenschaften hat das System eigentlich und die Grundkonfiguration, die wir ausrollen, noch zu erweitern um eine spezifische, um dieses Funktionsfeld. Und wir bilden dann eben, wie man rechts zum Beispiel sieht, auch eine Gruppe dafür. Das heißt, wir haben für all diese Sachen Gruppen, da pflegen wir zum Beispiel unsere Kunden, auf welchem Hypervisor läuft das, welches Betriebssystem, aber eben auch die ganzen Serverfunktionen, wie man das eben dann bräuchte fürs Rollout. Ja, nachdem wir wussten, wie das Inventar aussieht, haben wir angefangen, erste Automatisierung zu machen. Das fing also so Ende 2013 an, haben wir mit Ansible losgelegt und uns erstmal auf die Grundkonfiguration konzentriert. Also Root-Passworte würfeln, erste Agenten ausrollen, alles, was an Grundkonfiguration nötig ist. Und hatten dann relativ schnell einen Stand, wo unsere Standardkonfiguration abgebildet war und dann eben eine Erweiterung mit Funktionsspezifika, je nachdem, welche Funktion das System erfüllen sollte. Und nachdem das soweit ganz gut lief, kam dann eben auch der Wunsch auf, Neubereitstellung von Servern abbilden zu können. Und so haben wir das ein bisschen erweitert, dass wir dann aus einem Image eine neue VM bauen können. Unser Ansatz war dort, dass die Images eigentlich nahezu nackte Minimalinstallationen aus dem ISO sind, nahezu ohne Anpassungen und wir alles beim Rollout neu konfigurieren und anpassen, um einfach bei nötigen Änderungen schnell reagieren zu können und nicht erst ein neues Image bauen zu müssen. Und diesen ganzen Vorgang haben wir dann auch noch übertragen auf Hardware-Server. Da starten wir dann einfach so ein Rescue-ISO auf dem System, transferieren das Image rüber und können damit das System dann mit der Grundkonfiguration versorgen. Gerade an dieser Stelle ist natürlich sehr wichtig, dass man auf sowas wie Machine-ID und so achtet, was aus dem Image kommt, dass man sowas auch rotiert, sonst hat man nachher viel Spaß mit Systemen, die irgendwie alle meinen, sie heißen Peter. Oder da gibt es dann hässliche Nebenwirkungen, da muss man darauf achten, dass man das tut. Sowas wie SSH-Hostkeys, natürlich sowieso aus dem Image auch, aber gerade Maschine, die kann halt bei Hardware-Servern sehr wehtun. Ja, und das hatten wir dann so gute 5 Jahre in Betrieb. Und dann kam der Wunsch auf, hier ein bisschen mehr noch für uns rauszuholen als Funktion. Und deswegen hatten wir die Idee, wir rollen jetzt mal AWX aus. Zunächst nur für das eigene Team, um erstmal Erfahrung zu sammeln, um zu gucken, was können wir damit machen, was gelingt uns damit. Und wir haben uns ein paar Ziele überlegt. Prinzipiell ist ja Ansible agentenlos. Das ist erstmal schön, wenn ich anfange. Da muss ich jetzt an dem Zielsystem nicht viel vorbereiten. Aber es gibt eben auch keinen Agent, der sich kümmert, wenn es mal einen Konfigurationsdrift gibt. Wenn ein Kunde was umkonfiguriert an der Standardkonfiguration, ist halt niemand da, der das selber wieder korrigiert oder feststellt. Und da ist die einfache Lösung, einfach periodisch dagegen laufen zu lassen, ist ja idempotent, also insofern kann man sich das zunutze machen. Das war also das erste Ziel. Und das zweite ist eben, dass man auch die Ausführung delegieren könnte. Ich kann da in AWX die Zugangsdaten, die ich für Systeme brauche, zum Beispiel für das System oder auch für den Hypervisor, an das Playbook drankoppeln. Und ich kann jedem Nutzer die Möglichkeit geben, das dann auszuführen, aber er kann die Zugangsdaten nicht für andere Playbooks benutzen und nicht selbst weiterverwenden. Das heißt, ich kann eine Funktion, die ich in Ansible modelliert habe, komplett kapseln und einem Nutzer an die Hand geben und kann sagen, du kannst das ausführen, danach hast du eine neue VM, ohne dass er dann losgehen kann und kann mit diesen Daten noch andere Sachen tun, die ich nicht freigegeben habe oder nicht vorhergesehen hatte. Und genau deswegen haben wir halt für uns das AWX aufgebaut und damit erste Erfahrungen gesammelt. Der Deployment-Weg war damals erstmal eine Docker-Compose-Installation. Man hat dann also nur einen einfachen Zugriffsknoten, einen Webserver, keine Redundanz oder ähnliches. Das war aber auch erstmal okay für uns. Da die Kapazität dann doch relativ schnell erschöpft war, haben wir dann noch so ein Isolated Node dazugestellt. Das war damals das Konzept für AWX eigentlich, um Netzwerkgrenzen zu überschreiten. Aber man kann auf dem ganz normal Playbooks ausführen und wenn der im gleichen Netz steht, verhält er sich einfach wie ein zweiter Ausführungsknoten. Und damit konnten wir dort noch ein bisschen horizontal skalieren. Genau. Da wir ja zum Beispiel das dynamische Inventar haben, was im Kontext dieses Containers dann auch ausgeführt wird, des Docker-Containers, mussten wir natürlich Bibliotheken in das Image hinzufügen. Wir haben also unser eigenes Image dann gebaut und das erweitert und sind damit eigentlich auch ganz gut gefahren. Irgendwann kam dann die Entscheidung des AWX-Projekts, jetzt nicht mehr Docker Compose als Hauptdeployment-Pfad zu wählen, sondern eben Kubernetes. Man muss sagen, machen wir halt Kubernetes. Sind wir dann eben auf Kubernetes rüber migriert, bringt natürlich auch den Vorteil, dass du gleich Redundanz mit dazu bekommst und du kannst halt dann auch leichter skalieren. Nachteil ist, du musst dich mit Kubernetes auseinandersetzen, aber das kann man auch überleben, das ging dann schon. Und die Anpassung des Images verschiebt sich dann eben. Also in AWX auf Kubernetes gibt es das Konzept der sogenannten Execution Environment. Das ist also nochmal ein getrenntes Image, wo dann das Ansible Playbook ausgeführt wird und in diesem muss ich dann eben alle meine Bibliotheken und Collections installieren, die ich haben möchte. Wir bauen da unser eigenes mit Ubuntu, weil wir einfach ja, am liebsten bei Linux mit Ubuntu hantieren. Oder ich zumindest. Und ich hatte das in der Hand. Darum habe ich gesagt, wir machen das auf Ubuntu. Und ja, das ist jetzt gerade unsere Situation, mit der wir laufen. Die Datenbank betreiben wir dann allerdings nicht Kubernetes. Die haben wir auf einem externen Patroni-Cluster auf Postgres laufen. Und der aktuelle Kubernetes-Cluster wird auch gerade nochmal neu aufgebaut. Wir wollen jetzt 3 Control-Planes in 3 Rechenzentren haben, damit wir wirklich guten Gewissens sagen können, wir haben möglichst sowas wie was Hochverfügbares. Und dann, denke ich, ist dieses System für uns eigentlich ein relativ stabiler Anker, den wir benutzen können. Das war der Zustand, den wir für uns aufgebaut haben, wie wir es betrieben haben und eigentlich ganz zufrieden damit waren. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt geben wir das unseren Kollegen auch an die Hand. Und wir haben uns entschlossen, das für andere ja, Organisationen, Unternehmensteile freizugeben. Vielleicht als Vorstellung, was wir jetzt geredet haben, war hauptsächlich das Unix-Deployment. Wir haben so in dem Bereich OS-Management auch noch die Windows-Kollegen, die haben auch noch nichts mit AWX in der Zeit gemacht. Wir haben aber auch Abteilungen, die machen unsere Datenbankadministration, also die installieren die Datenbanken, die patchen die. Wir haben unsere Kollegen, die SAP-Landschaften pflegen. Die stehen vor Herausforderungen, dass sie das koordiniert runterfahren und patchen müssen. Und für all die haben wir auch angedacht, denen geben wir einfach in AWX dann auch eine eigene Organisation. Da hat man dann eine Inhaltstrennung. Die bekommen jeweils einen technischen Nutzer, den rollen wir automatisch für die Kollegen schon aus auf den Systemen, die die benutzen müssen. Und so kriegen sie eigentlich eine Umgebung, in die sie direkt einsteigen können und loslegen können. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Es fing ja tatsächlich im Unternehmen an, dass viele sagten, das ist eine schöne Funktion, die haben die Vorteile für sich gesehen, die periodische Ausführung und auch die Aufgaben der Delegation und fingen dann an, in Eigenregie ihre Inhalte zu machen. Wir waren dann schon noch Konsultationen für Best Practices und beim Fehler-Debugging haben wir mit unterstützt, aber da ging viel alleine. Die haben ihre eigenen Git-Repos aufgebaut und teilweise auch ihre eigenen Inventare gebastelt, auch auf Dateibasis teilweise, aber teilweise auch eigene Skripte. Auch andere Einheiten haben sich dafür entschieden, die CMDB anzuzapfen, aber unser CMDB-Skript ist dann nicht überall zum Einsatz gekommen zum Beispiel. Und so haben wir dann auch beobachtet, dass es zwischen diesen Organisationen nicht wirklich zu einem Austausch kam. Also man könnte sich ja vorstellen, dadurch, dass ich es delegieren kann, könnte man jetzt das Playbook zum Bereitstellen eines neuen Linux-Servers an die Datenbänkler geben und die können das aufrufen, wenn sie eine neue Datenbankinstanz aufbauen wollen und können dann alles zusammen machen. Das hat sich so nicht materialisiert. Ein Grund dafür, da würde ich später im Vortrag noch eingehen, weswegen es passiert ist, Das heißt, das hat sich so nicht ganz erfüllt. Da hat man ein bisschen gehofft, dass das mehr wird. Zumindest aber innerhalb unserer Silos, sage ich mal, haben wir einen Austausch gefunden. Also Linux, Windows, da haben wir zum Beispiel mit Collections teilweise Inhalte ausgetauscht, wenn es darum ging, mit dem Hypervisor zu reden oder ähnliches. Da haben wir dann schon Code teilen können, aber zwischen den Organisationen nicht in dem Maße, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Und ein weiterer Nutzen, den wir auch noch daraus gezogen haben, ist, dass wir AWX auch so als so eine Abstraktionsebene benutzen für Menschen, die eher so mit einer GUI arbeiten. Wir hatten zum Beispiel das Deployment von Windows-Servern, war früher komplett in VCAC, so einem VMware-Produkt, abgebildet. Und dieses Produkt wurde abgekündigt, es gab keinen Migrationspfad. Und dann haben wir uns einfach entschieden, das komplette Rollout von Windows-Servern und die Grundkonfiguration komplett mit AWX abzubilden. Und die Kollegen im Windows-Team, die das ausgeführt haben, die kannten die Inhalte der Playbooks eigentlich nicht wirklich und die hatten auch mit Playbook-Schreiben nichts am Hut. Aber wir hatten die Playbooks so gebaut, dass sie hauptsächlich fehlerfrei laufen, wenn alles stimmt. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und im Fehlerfall waren wir halt dann der Ansprechpartner und konnten damit technische Unterstützung leisten. Das hat aber eigentlich alles ganz gut geklappt. Und so sind wir jetzt in einer Situation, wo wir insgesamt 8 Organisationen im AWX haben, ungefähr 700 Templates. Wir haben 17.000 Jobs im Monat und so eine Ausführungszeit von 860 Stunden im Monat. Wenn man das mal durch Tage teilt, sind das etwa 35 Tage auf 31 Tage maximal im Monat. Das heißt, da läuft eigentlich immer was. Also irgendwas ist immer los im Cluster und der hat genug zu tun. Und das stellt uns dann auch wieder vor neue Herausforderungen. Mit Bugs meine ich jetzt gar nicht so AWX-Fehler, die gibt es zwar auch, aber die lassen wir mal außen vor. Also ich meine also die operativen Herausforderungen, wie der Fehler immer sagt. Und auf die würde ich jetzt gerne eingehen. Kurze Frage ins Publikum. Kennt den Kerl jemand? Hat ihn schon mal jemand gesehen? Ah, Wissende melden sich. Vielleicht für die anderen, ich hatte ja gesagt, wir hatten das Image fürs AWX damals selbst gebaut. Und wenn man das macht, dann kommt ein Image raus und dann baut man das und dann statt dieses AWX-Logos, was es damals gab, so mit diesen Blättern, das Blaue, kam auf einmal dieser Kerl und lächelt einen an und der Hintergrund ist einfach, das AWX-Logo, es war ein separates Repo, das musste man neben sein Projekt legen und da hat das dann drinnen gesucht und hat das reingebaut und das fand ich ganz witzig, dass dann diese Figur einen anlächelt. Die gibt es auch immer noch, wenn irgendjemand es schafft, einen Fehler 502 auf dem Webserver zu produzieren, dann liest der Kerl dann ein Buch auf dem Sofa. Ja, Spud, glaube ich, ist sein Spitzname, so heißt das Image jedenfalls. So, die Herausforderung, die wir haben, ist Jobfehler, die öfters mal auftreten. Also, wenn man sich vorstellt, wir haben ja geschaut, wir haben so 1800 Linux-Server, die wir ansprechen. Dass da was schief geht, ist fast die Regel, wenn man so einen Job hat, der alle Hosts anspricht. Und da ist tatsächlich die Nachvollziehbarkeit im AWX nur begrenzt gegeben. Du hast ja diesen fortlaufenden Text-Output, du kannst da mal drauf gucken und kannst dir das anschauen, dann siehst du ein paar Details. Sollte man die Entscheidung treffen, sein Playbook in der Free-Strategy laufen zu lassen, sodass halt jeder Host von vorne bis hinten so schnell wie möglich durchgeht, dann verliert man vollkommen den Kontext in dem Output. Man kann da noch ein bisschen filtern und gucken, ob man da was rauskriegt, dann stehen aber die Tasks auch nicht mehr da, da muss man eigentlich überall draufklicken, um zu gucken, wo man ist. Es ist nicht wirklich befriedigend und so ist also wirklich die Fehlersuche unkomfortabel, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig haben wir natürlich auch andere Fragestellungen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe so einen periodischen Compliance-Job, der meine Grundkonfiguration ausrollt. Wenn der mal einen Tag auf einem Host jetzt nicht lief, ist das nicht unbedingt kritisch. Ich will aber, dass der in einer Woche mal gelaufen ist. Und da stellt sich zum Beispiel das Problem im AWX-Frontend. Ich kann mir den Host angucken, ich sehe die letzten Jobs, ich sehe da meinen Compliance-Job und der steht da, failed. Das heißt jetzt aber nicht, dass dieser Host ein Problem hatte. Das heißt, dieser Job ist fehlgeschlagen, weil irgendein Host ein Problem hatte. Ich kann über das Frontend nicht nachvollziehen, welcher Host das war. Ich kann auch nicht gucken auf dem Template, welcher Host hat denn diesen Job jetzt in den letzten fünf Tagen nicht ohne Fehler überlebt oder gesehen. Und das sind so Fragestellungen, die wollten wir beantworten. Dafür brauchten wir eine Lösung. Wir hatten noch eine zusätzliche Herausforderung, gerade im Windows-Umfeld. Da gab es immer Systeme, die hingen einfach. Den hat Ansible einen Task geschickt, sollte dann losgehen und es ist nie was passiert. Es gab auch keinen Timer oder nichts. Das System hing so lange, bis der Job abgebrochen wurde oder selber einen Timeout hatte. Und wenn man sich dann die Debug-Informationen anguckt, sieht man, dass Ansible da schon den Befehl hinschickt. Das ist der Task Start. Ne? Es soll loslegen, aber es kommt nie eine Antwort zurück. Normalerweise gibt es eine Antwort okay oder changed oder Error, aber da gab es keine Antwort. Und darum war uns sehr dran gelegen, eine Lösung zu finden, wie wir auch diese Informationen bekommen in Echtzeit, dass wir jetzt wissen, okay, auf diesem Host sollte eigentlich was passieren, der reagiert nur nicht. Und deswegen, ja, es musste irgendwas her. Wir hatten auch noch weitere Probleme, gerade wenn man viele Hosts im Inventar oder in einem Job hat und speichert die Daten sehr lange. Wir hatten die 30 Tage vorgehalten, dann hatten wir riesige Probleme mit Inventar-Updates, weil das Ansible dann teilweise halt schaut in alle historischen Daten und guckt, ein Host, den ich da mal angesprochen habe, ist er noch im Inventar, und wenn nicht, dann löscht er den Eintrag aus dem Event halt raus, aus dem historischen Event. Und das macht er über den objektrelationalen Mapper von Django, und das performt halt einfach nicht. Und dann hatten wir Inventar-Updates von einer halben Stunde, und das bringt dann irgendwie auch keinem was, wenn man einen neuen Server ausrollen will. Und deswegen halten wir jetzt nur noch 7 Tage Daten vor. Und ja, für periodische Jobs, manchmal merkt man halt erst der Fehler nach 10 Tagen oder so, und dann hast du keine historischen Daten und weißt gar nicht, wann es angefangen hat. Das heißt, AWX alleine konnte es nicht richten. Wir haben uns dann mal noch ARA Records angeschaut, was ja auch so eine etablierte Lösung ist, um sich die Daten dort rauszufischen. Die bauen ihr eigenes Callback-Plugin ein und schieben die Daten in eine Datenbank. Nummer eins, das Callback-Plugin schickt halt das Start-Event auch nicht, sondern sammelt das mit dem Beenden-Event und schickt dann beides. Also man kriegt dann schon, wann ging es los und wann war es zu Ende. Du kriegst aber die Information, jetzt ging es los, nicht getrennt. Das heißt, diese hängenden Jobs hätten wir damit nicht diagnostizieren können. Das Datenbankschema war für uns auch so ein bisschen abstrus, also das hat mir nicht so gut gefallen, und da hatte ich schnell die Hoffnung verloren, dass wir da eine Anpassung machen und das Produkt erweitern oder dieses Projekt erweitern. Und so haben wir uns dazu entschlossen, ein eigenes Analyse-Tool zu schreiben. Wie man das so macht, da besorgt man sich einen Studenten und der baut das dann. Das ist so eine Flask-Applikation, relativ modern, und tatsächlich, also die beweist sich im Alltag wirklich als sehr, sehr hilfreiches Mittel. Ich habe jetzt hier so ein paar Aufnahmen. Ich befürchte, für die Menschen in der hinteren Reihe wird das gleich zu klein. Aber wir haben eine Demo am Stand, die ist heute Morgen noch frisch zusammengelaufen, noch genug Bugs drin, aber ihr könnt mal reingucken, wenn es einer so jemand interessiert, kann man schauen. Die Qualität ist auch leidlich miserabel, es sind animierte GIFs, also stellt euch vor, VHS in 1080p. Wer nicht weiß, was VHS ist, das hat Betamax besiegt. Und ist halt, wie gesagt, auch gebaut als mit Callback-Plugin. Wir haben nicht die AWX-Datenbank angeschlossen, denn ich sagte ja vorhin, ich will nicht auf AWX-Bugs rumhacken, aber wir hatten auch in der Vergangenheit Probleme, dass große Jobs dann irgendwann kein Output mehr produziert haben und in der Datenbank nichts gelandet ist. Darum auch dort ein Callback-Plugin, da sind wir ganz nah am Playbook dran und können dann die Daten versammeln. Was ich jetzt gleich zeigen werde, da seht ihr zuerst so einen AWX-Workflow mit 3 Knoten, einfach nur Testdaten zum was zeigen. Da sieht man so ein bisschen, wie der abläuft, und man sieht den Output von dem einen Job. Und dann springe ich mal in das AWX-Dash, und dann seht ihr, wie die Daten dort live reinpurzeln. Ist alles ein bisschen verpixelt, aber man kriegt so ein bisschen so eine Idee vielleicht, wie das aussieht. Also das sind jetzt die 3 Jobs gewesen. Ja, der läuft jetzt, man sieht jetzt hier gleich den Output. Und jetzt springen wir gleich mal in dieses andere Werkzeug rein, in das Analyse-Tool. Und jetzt sieht man, das ist jetzt eine Workflow-Ansicht. Das heißt, ihr kriegt die Events für alle Jobs dieses Workflows. Du siehst oben, wie die neuen Jobs hinzukommen, und die Events fliegen halt live durch und man kann sie das angucken. Das heißt, man kann auch für einen Workflow konsolidiert den kompletten Output aller Jobs sehen, was super hilfreich ist, wenn man mit viel Workflows arbeitet oder mit geslicten Jobs. Da kommen wir auch noch hin, wenn jemand AWX ja benutzt. Im nächsten würde ich dann mal so ein bisschen die Recherchemöglichkeiten aufzeigen. Wir sehen jetzt hier nochmal diesen Job. Ich klicke jetzt mal oben links so einen Filter und sage, ich möchte jetzt mal nur die Tasks sehen, die auch erfolgreich waren. Na, da wähle ich hier Status OK, und dann kann ich halt die Filterliste machen, und ich kann auch oben rechts, das ist ein bisschen schlecht zu sehen, so eine Live-Suche durchführen. Ne? Ich tippe jetzt da gleich mal und suche mal nur die Gather Facts Task, und dann wird es halt so schnell durchgescrollt, und ich sehe eben auch immer einen Started Task und einen abgeschlossenen Task, womit ich das nachvollziehen kann, und im Fehlerfall kann ich mir die Rohdaten angucken. Bei der Darstellung müssen wir noch ein bisschen was tun, aber da kommen wir noch hin. Die nächste Ansicht ist dann mal die für die Frage, wann gab es bei einem Host die letzten erfolgreichen Jobs, wo waren die Fehler, wie ist die historische Ansicht für einen Host. Na, da habe ich jetzt mal die verpixelte Hostliste, damit ihr unser Kundendomain nicht seht. Ich tippe oben rechts wieder diesen Live-Filter ein, ich wähle mir Localhost, unser Lieblingsziel. Und ich sehe jetzt hier, das sind die Templates, die für den normalerweise laufen, und kann jetzt eben auch die Jobs sehen, und jetzt sehe ich halt sehr schön historischen Ablauf. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich weiß, ich hätte jetzt den Port-Test sehen wollen, wie lief der, dann tippe ich da den Namen ein, und in der Historie, wenn ich einen Fehler habe, sehe ich halt ganz oft, es ist rot, 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 und irgendwann ist er mal grün gewesen und davor war er immer grün, und dann gehe ich genau an diesen Zeitpunkt rein und gucke, was hat sich geändert und was habe ich jetzt für ein Problem. Ja, und die letzte Ansicht ist dann einfach hier nochmal für so ein Template auf Template-Ebene, kann ich es mir auch angucken, welche Jobs liefen da, welche Hosts waren involviert, wann war deren letzte erfolgreiche Ausführung, und kriege so nochmal eine gute Übersicht. Wir arbeiten auch daran, dass dieses Tool für uns das Reporting machen wird oder dass auch Incident erstellt wird, wenn Playbooks überfällig sind. Unser Konzept dazu ist, dass man dann im AWX an das Template Variablen hängt und das Programm hier lest ihr dann aus und dann kann man halt an dem Template definieren, das soll mindestens alle 5 Tage einmal erfolgreich gewesen sein pro Host und danach hängen wir dann unser Monitoring dran und das liest die Daten dann aus und schickt dann ein Incident, wenn es länger als 5 Tage her ist. Bisher lösen wir das über eine andere Datenbank, aber nach genau dem gleichen Konzept. Das wäre das Problem der Jobfehler, die Herausforderung der Jobfehler, so sagt man das ja neuerdings. Die zweite kritische Situation ist einfach der Ressourcenbedarf. Also wenn man Ansible wirklich auf viele Hosts skaliert, dann braucht das vor allem jede Menge Arbeitsspeicher. Wir haben im Kubernetes-Cluster so ein schönes Grafana-Dashboard, da können wir uns die Ressourcen mal angucken. Ich zeige hier mal so ein paar Auszüge. Das ist mal so generell die Ansicht. Oben sind so die AWX-Jobs aufgetragen. Man sieht, wie ich gesagt habe, eigentlich ist nie Ruhe, irgendwas ist immer los. Wir haben hier so Job-Requests, das heißt, unsere Jobs reservieren sich im Cluster verschiedene Ressourcen, je nachdem, was sie brauchen, damit wir einfach mit dem Arbeitsspeicher-Handling hinkommen. Da komme ich gleich noch drauf zu, das wird noch ein bisschen spannend. Unten sieht man den Speicherverbrauch, ne, so schöne Spitzen, so 12 GB, das sind teilweise einzelne Playbooks, da kommen wir auch noch drauf. Und dann halt CPU-Load. Ja, also Spitzen 170, das tut dann schon weh, aber das ist ganz kurz. Normalerweise langweilt sich der Cluster. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, das tut immer so ein bisschen weh, da unendlich Ressourcen reinzupacken und dann ist der eigentlich immer still, bis mal richtig was losgeht und dann ist man doch froh, es gemacht zu haben. Aber in der Regel läuft das schon alles ganz gut. Und das sind so die spannenden Sachen, wo wir uns halt anschauen, was brauchen denn einzelne Jobs so für Arbeitsspeicher. Ich zeige euch mal eine Detailansicht, nur so ganz grob. Da können wir uns die Verläufe angucken. Wir sehen auch, wie viel RAM noch frei ist. Wir haben mehrere Iterationen durch, wo wir immer mehr RAM dazugesteckt haben. Na, viel hilft viel. Gerade haben die so 48 GB als Bestückung. Damit fahren wir jetzt erstmal ganz gut. Und unten auch nochmal die Requests, die Jobs haben. Damit steuern wir das Scheduling im Kubernetes, erkläre ich auch gleich nochmal. Das ist für uns so ein bisschen zum Gucken, haben wir da noch Kapazitäten im Cluster oder sind wir jetzt eigentlich schon oben drüber? Und jetzt haben wir mal hier so ein Beispiel aus der Praxis. Das ist so ein Playbook. Da sieht man jetzt schon, die beiden gehören zusammen, links und rechts. Also AWX hat die Möglichkeit, dass man die sliced, die werden dann zerlegt. Die eine Hälfte des Inventars geht auf den ersten Job, die zweite auf den zweiten und über Kubernetes verteilt sich das schön auf beide Knoten, das ist super. Aber nichtsdestotrotz, in Summe sind das 14 GB Arbeitsspeicher, die damit einmal anfallen. Und man sieht da auch am Anfang so eine distinkte Spitze, wo es auf einmal losgeht. Und das ist irgendwie ja schon spannend. Ich zeige gleich den Code dazu, bitte nicht werten. Das ist wahrscheinlich von hinten schlecht zu sehen. Was wir hier machen, ist eine Schleife über 10 Kandidaten an Dateien, die man inkludieren könnte. Wir gucken nur, existiert die. Wir machen das für jeden Host. Wir haben also ungefähr 1800 Hosts. Wir fragen, was ist 10 Dateien ein? Klar, dass man da 14 GB im Arbeitsspeicher braucht. Also ich weiß nicht, was da genau passiert, aber das sind solche Sachen, wo sich einfach Daten akkumulieren. Wir sehen das dann natürlich Setfact, da wird irgendwas gespeichert. Include war es natürlich auch. Aber ich meine, dieses Modul, das guckt, ob eine Datei da ist. Ein Großteil der Dateien existiert nicht. Da ist also die Rückmeldung einfach nur, gibt's nicht. Und für die anderen steht dann sowas da, was ein ls-al dir auch anzeigt. Wer ist der Owner? Wie groß ist das? Also eigentlich nicht viel, aber für Ansible ist das eine ganze Menge, was er da irgendwie meint, im Arbeitsspeicher hin ablegen zu müssen. Und da hat man natürlich dann, will man natürlich sicherstellen, dass das alles gut funktioniert und kommt aber dann irgendwie auf das Problem, dass das Scheduling, was AWX mal geboten hat, nicht mehr funktioniert, seit man auf Kubernetes läuft. Also auf Docker war das so, da war Forks, die Forks eines Templates war das steuernde Element. Der hat halt gesehen, ich habe so und so viel CPU in meinem System, so und so viel RAM. Man konnte mit so einem Regler einstellen, was ist mir wichtiger, will ich es auf CPU begrenzen oder auf RAM. Und er hat dann gesagt, für diesen Host kannst du maximal 250 Forks laufen lassen. Und wenn die ausgeschöpft waren mit meinen Jobs, dann haben halt die nächsten gewartet. Die standen dann da auf Pending und dann war alles gut und irgendwann liefen die los. Mit dem Wechsel auf Kubernetes ist es einfach so, sobald der Job an Kubernetes gescheduled wurde, geht der Zähler zurück auf 0 und belegt für AWX keine Ressourcen mehr. Das heißt, AWX führt kein Scheduling mehr durch, das macht jetzt nur noch Kubernetes. Das ist auch okay, damit kann man leben. Das Problem ist eben, dass das für den Endanwender vollkommen intransparent ist. Also im schlimmsten Fall, wenn der Cluster voll ist, dann steht der Job in AWX als Running, erzeugt keinen Output und nach 2 Stunden steht da, ich konnte den Pod nicht platzieren, ich habe es abgebrochen. Und das ist halt unbefriedigend. Insofern braucht man da Fingerspitzengefühl. Man muss halt gucken, wie schaffe ich es, dass ich meine Ressourcen nicht überbelaste, aber wie schaffe ich es auch, dass ich nicht mir alles zubaue, weil ich hier mir zu viele Requests setze. Aktuell machen wir das so, wir haben 2 Gruppen definiert, also in AWX spricht man davon Container Groups, da kann man dem Kubernetes sagen, wie er den Pod bauen soll. Und wir haben eine für unsere fiesen Reporting-Jobs, die sagen halt, ich brauche 18 GB RAM und die sind aber auch bei 18 GB gekappt. Also wenn die das reißen, werden die gekillt, damit es da einfach nicht schief geht und die anderen sagen, ich nehme so ein Gigabyte. Und wir haben uns so angeguckt, wir haben auch Jobs, die brauchen bloß 200 MB, wir haben aber auch welche, die brauchen 5 GB und das ist gerade historisch betrachtet sieht das erstmal gut aus mit diesem Maß, aber da muss man immer nachjustieren und gucken. Und wir sehen schon am Horizont, dass uns das Probleme machen kann, wenn wir irgendwann mal viele Jobs kriegen, dann bauen wir halt Warteschlangen, wo sie eigentlich nicht nötig werden. Und jetzt ist einfach die Frage, warum ist das eigentlich so schlimm? Und das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Sollte es dazu kommen, dass man Out-of-Memory-Kills in dem Cluster bekommt, dann kann da echt die Hölle losbrechen. Also es ist halt das Problem, Kubernetes betreibt man normalerweise ohne Swap. Das heißt, wenn der RAM knapp wird, dann kommt der Kernel und sagt, schönen Prozess haben Sie da, wäre ja schade, wenn dem was zustoßen würde. Und der schickt dann den OOM-Killer los. Wahrscheinlich auch für hinten wieder schlecht zu lesen. Der sagt halt hier, Ansible Playbook invoked OOM-Killer. Und dann tötet er 4 AWX-Managed-Prozesse. Das ist fair, aber das macht er halt so. Und die AWX-Managed-Prozesse, es klingt erstmal nicht nach einem Playbook und dann guckt man sich eine Prozessliste an und dann sieht man hier, AWX-Managed, defunct, nicht so cool. Das gehört zu einem Prozess-Run-Callback-Receiver. Was könnte das sein? Da muss ich jetzt ganz kurz auf die Architektur vom AWX nochmal eingehen, weil das ist ein spannendes Thema. Das Frontend bezieht seine Daten, die es anzeigt, aus einer Postgres-Datenbank. Wenn der Job läuft, werden die Daten aber nicht live in die Postgres-Datenbank geschrieben, die landen im Container in einer Redis-Datenbank. Und dieser Callback-Receiver hat die Aufgabe, die Events von dort in die Postgres-Datenbank zu schieben. Das heißt, wenn es den Out-of-Memory-Kill gibt und das auftritt und das passiert reproduzierbar, dann merkt man erstmal nur, dass man im AWX keinen Log-Output mehr sieht und wundert sich. Die Jobs laufen aber, die zeigen dann auch irgendwann fertig an, man hat aber keinen Output. Der hat die Aufgabe, das aus dem Redis ins Postgres zu schieben. Redis ist eine In-Memory-Datenbank. Was passiert, wenn keiner die Daten da rausholt? Die In-Memory-Datenbank wird natürlich größer. Das heißt, ich hatte eine Situation, wo ich kein RAM hatte und kriege eine Situation, wo ich immer weniger RAM im Cluster habe. Das ist also quasi Out-of-Memory as a Service. Können wir ein Produkt draus machen? Und genau deswegen ist das halt für uns auch, ich betrachte das auch weiterhin als ein ungelöstes Problem, weil man hat einfach keine Maßnahme, wirklich zu sagen, global, wenn im Cluster 40 GB belegt sind, dann mach Schluss, mach nicht mehr. Du kannst halt wirklich nur mit Daumen peilen, wie es halt funktioniert und hoffen, dass es passt. Oh, der Armin hat eine Frage.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, die Redis-Datenbank an klassische VM auszulagern?
Das will ich eigentlich nicht.
Ja, also, natürlich, aber da, wo du jetzt bist, ist es eine Sackgasse.
Du hast natürlich recht, mit der Postgres-Datenbank machen wir es ja genauso. Also das kann sein, wenn sich für uns rausstellt, so geht es nicht weiter, werden wir über sowas nachdenken müssen. Da hast du vollkommen recht. Danke für den Hinweis, das werden wir mal uns Gedanken machen. Und das verwerfen, nein, nicht verwerfen. Genau, so das ist...
Eine Anmerkung.
Da kann ich schon trinken. Ich kann nichts trinken.
Ja, wenn es nicht ein klassischer Host sein soll, man kann ja in Kubernetes auch Nodes für bestimmte mit bestimmten Taints versehen und dann halt sagen, dass du einen speziellen Node nur für diese Datenbank reservierst.
Ach so, das meinst du.
Na, dass man es auf die Art und Weise lösen könnte.
Das wäre eine Idee, das geht aber gerade nicht, weil die Redis-Datenbank in dem Cluster, in dem Container läuft von dem AWX. Also in dem AWX-Container laufen 4 Container, eins davon ist das Redis. Ja, genau. Gut, die richtige Reaktion. Und da ist eigentlich ein Supervisor D drauf, der da drauf gucken sollte. Aber die Prozesse sind halt noch da. Und dem Supervisor D ist es egal, ob die tot sind oder nicht. Die Pits sind noch da und darum macht er nichts. Und deswegen gibt es halt keine Selbstheilung in dem Fall. Also, aber der Hinweis war ganz gut. Was wir wahrscheinlich machen werden, ist einfach zu sagen, der eine Kubernetes-Knoten, der kriegt die ganzen großen Reporting-Jobs und all das kleine Zeug läuft auf beiden und kann auf beiden Knoten laufen. Und so können wir schon mal dafür sorgen, dass wir zumindest auf einem Knoten eigentlich immer Platz haben und dann da durchkommen. kommen. Aber wie gesagt, da müssen wir noch rumprobieren, wie das wird und vielleicht berichten wir da in Zukunft nochmal. Aber wir hatten auf jeden Fall jetzt länger keine OOM-Kills mehr, da bin ich schon mal zufrieden, das ist gut.
Nochmal eine Frage zu diesen OOM-Kills. Warum stellt ihr den Linux-Kernel nicht um? Man kann nämlich einstellen, wie das Speichermanagement laufen soll. Okay. Standardmäßig ist ja bei einem Linux-Kernel, gibt so viel Speicher, wie es so geht, nicht mehr. Egal wie viel, du kannst auch auf einer 16 GB Maschine auch 32 Terabyte reservieren, überhaupt kein Problem, solange man nicht drauf zugreift. Und erst wenn man drauf zugreift, killt der Kernel dann Prozesse. Und das kann man tatsächlich umstellen, dass der Kernel nur noch so viel Speicher rausrückt, wie wirklich ein System vorhanden ist. Und dann kriegt man eben Fehlermeldungen wie Out of Memory in den jeweiligen Programmen rein. Und dann kriegt dann das Programm mit und weiß dann, was es dann machen soll.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Das werden wir uns mal anschauen, ob es das helfen könnte. Dankeschön. Sascha, mitnehmen. Kennt er schon. Das ist mein Kollege übrigens, deswegen.
Syscontrol-Parameter man overcommit, ne? Den man im Kubernetes-Umfeld standardmäßig eigentlich
besetzt. Syscontrol-Parameter man overcommit, habe ich gehört. Das ist nicht meine Baustelle, ich habe keine Ahnung. Ich mache FreeBSD. Okay. Das wäre der Zustand dann unseres aktuellen Kubernetes-Clusters. Und das wäre auch so der Zustand, wo wir jetzt sind. Also der AWX-Cluster, wie gesagt, hat dazu geführt, dass sich Ansible bei uns im Unternehmen schon deutlich verbreitet hat. Wir sind, danke, sehr zufrieden damit, wie das für uns soweit funktioniert. Und werden das auch, sehen jetzt also keinen Grund, jetzt signifikante Änderungen daran vorzunehmen und arbeiten damit weiter. Und beim Thema Weiterarbeiten kommen wir jetzt nochmal zu den Sachen, die wir uns für die Zukunft vorgenommen haben. Ich hatte ja schon gesagt, wir benutzen das auch teilweise für eher GUI-affine Kollegen und AWX bietet ja über diese Surveys die Möglichkeit, bestimmte Parameter des Playbooks über seine Eingabemaske abzufragen. Die sind allerdings nicht dynamisch gestaltbar und das ganze Frontend von AWX, wenn man ehrlich ist, richtet sich eher an eine technische Klientel. Also sind immer noch, man kann da relativ tief in das Debugging reinschauen und in den Bauch, was da passiert. Das ist nicht genug abstrahiert, dass man das einem weniger erfahrenen Nutzer an die Hand geben möchte. Aber es hat halt eine API und so rum, deswegen haben wir jetzt so ein Projekt etabliert, wo wir aus unserer CMDB heraus, da ist so ein Shop-Interface mit dran und da können wir dann die API triggern von AWX. Das heißt, wir haben dann also ein Frontend, was deutlich flexibler ist, was dafür gemacht ist, dass man dort einem Endnutzer irgendwelche Parameter eingeben lässt, der sagt halt, ich möchte eine neue VM bereitstellen, gibt seine Parameter ein und unsere CMDB erzeugt halt den Change, den es braucht, um das nach ITSM-Standard schön koordiniert abzubilden. Redet mit dem AWX, das AWX baut dann die ganzen Sachen über die API, reportet zurück an die CMDB, dass alles gut war und am Ende ist die VM da, der Change ist abgeschlossen und alle sind glücklich und keiner muss ins AWX gucken. Und auch für diese Aufgabenfälle ist halt dieses separate Reporting-Tool, wenn man die ganzen Logs einsehen kann, eine riesige Hilfe, weil du dann einfach dort immer live gleich siehst, was passiert und kannst nachvollziehen, wenn du mal einen Fehler hattest. Die zweite Geschichte, die wir jetzt angehen, hat damit zu tun, was ich vorhin meinte, dass wir zwischen den Organisationen wenig Austausch gesehen hatten. Ich habe ja skizziert, teilweise wurden da auch einzelne, also neue Inventare gebaut oder eigene Inventare. Ich hatte ja gesagt, wie unser Hostnamenkonzept aussieht. Unser Hostnamenkonzept ist nicht das Hostnamenkonzept aller Nutzer. Und so haben einige Kollegen halt den FQDN zum Beispiel benutzt. Und spätestens da hast du dann halt ein Problem, wenn du sagst, ich baue einen AWX-Workflow mit zwei Templates. Das eine Template will den Kurznamen, das andere will den FQDN, ich gebe aber für den Workflow ein Limit an. Und dann hast du schon ein Problem, dass die so eng gekoppelt sind, dass du es nicht ausführen kannst. Und an dieser Stelle sind wir einfach zu dem Punkt gekommen, nur mit AWX-Bordmitteln können wir diese Verknüpfung so nicht schaffen. Wir brauchen also irgendwas, was diese Komponenten lose koppelt. Und da gibt es ja jetzt gerade dieses Event-Driven Ansible, was so langsam am Kommen ist. Und wir bauen uns da jetzt gerade einen Kafka auf und schicken dann in den Kern-Playbooks Events für Start und Ende und verknoten die mit Event-Driven Ansible miteinander. Das heißt, ein Playbook kann sagen, ich bin jetzt fertig. Und dann gibt es halt von einer anderen Organisation, die haben Event-Driven Ansible, das hört auf dieses Event und weiß, aha, jetzt ist für diesen Host X der Prozess fertig, jetzt kann ich loslegen und triggert dann in AWX halt einen Job, der dann seine Aufgaben erledigt. Das ist auch alles noch mit heißer Nadel gestrickt, da gibt es viele Fallstricke gerade noch, das gucken wir uns noch an, das wird spannend. Und auch diese AWX-Erweiterung dafür zu haben, wird auch noch spannend, weil aktuell ist ja als Event-Driven Answer, aber einfach so eine Java-Applikation, die du auf der Konsole laufen lässt. Und dann hast du da dein Projekt dahinter ohne GUI zur Pflege. Das ist natürlich auch nicht optimal. Das heißt, das ist die nächste Herausforderung, dann eben auch das ins AWX einzubinden und zu gucken, wie weit dort die Upstream-Projekte sind, dass man die auch wirklich einbinden kann. Und das meinte ich mit der Rollenverschiebung. Ne? Also AWX, sowohl bei dem ersten Ausführungsebene für ein anderes UI, da sieht man das AWX nicht mehr, das rückt also in den Hintergrund, und auch mit dem Event-Driven, dass da noch was im AWX passiert, das Frontend braucht man dann eigentlich nicht mehr. Und wir sehen dann wirklich nur noch die API und die Skalierungsfunktionen, die Delegationen als den gewinnbringenden Nutzen vom AWX für uns und gucken uns den Output dann eher am AWX-Dash an, beziehungsweise im Ergebnis, was sonst so passiert ist. Damit wäre ich am Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Sollte es noch Fragen geben, gerne hier oder eben, wie gesagt, auch am Stand. Und wer hinten saß und da bei dem VHS nichts gesehen hat, kann sich das auch gerne nochmal bei uns angucken.
Ja, meine Frage ist zu der Auswertung. Wie habt ihr es implementiert, damit er euch die Live-Daten schickt?
Genau, okay. Also es ist ein Callback-Plugin, was bei jedem Job mitläuft. Das heißt, dass der Ansible-Prozess im Container live schickt uns die Daten, so wie er sie auch ans AWX schickt, schickt er die auch an uns. Und wir haben eine Flask-Anwendung geschrieben, und das ist einfach ein HTTPS-Endpunkt. Der kriegt halt bestimmte Daten, speichert die in der Postgres-Datenbank, und dann haben wir eine Flask-Frontend dafür und zeigen uns das an.
Ist das Open Source verfügbar?
Ich hätte es fast gesagt. Die Frage war, ist das Open Source? Da sage ich jetzt, ist es noch nicht Open Source. Wir haben die Bestrebung, das zu veröffentlichen. Wir müssen dann auch die internen Prozesse ein bisschen feilen, aber das Ziel ist definitiv da. Und vielleicht können wir nächstes Jahr schon mehr zeigen. Gibt es vielleicht einen neuen Vortrag? Mal gucken.
Stan war aber selber geschrieben.
Challenge accepted.
Entschuldigung.
Na, alles gut.
Ja, danke für den Vortrag. Du hattest kurz Root-Passwords erwähnt, da würde mich interessieren, wie er die verwaltet. Ist das für jeden Host ein anderes? Steht das in irgendeiner Datenbank? Oder, ja, genau.
Ja, die Root-Passworte, die werden nach Zufall gewürfelt, immer periodisch, ich glaube alle 30 Tage einmal, pro Host eindeutig, also keine Wiederverwendung, und wir speichern die in einem HashiCorp-Vault. Und unsere normalen Admins können dann drauf, aber das ist eigentlich fast irrelevant. Also wir machen das Deployment aus dem Image mit einem Root-User mit einem festen Passwort, und wenn die Grundkonfiguration der neuen VM fertig ist, dann rotieren wir das Root-Passwort und stellen auch die SSH-Authentifizierung für den Root-Nutzer ab, und dann haben wir technisch Accounts ausgerollt. Insofern ist das eigentlich nur noch, wenn das System wirklich ein Problem hat, ich gehe über die Konsole ran und muss dann drauf, und dann haben wir so ein kleines Wrapper-Tool, was einem das Passwort für das System ausspuckt. Macht man dann aber auch so, dass dann auch ein Syslog-Event erzeugt wird, dass man es auch nachvollziehen kann, da hat jetzt jemand das Root-Passwort abgefragt, weil das eigentlich nicht Standardprozess ist.
Hallo, ich komme eigentlich aus dem Puppet-Umfeld und habe jetzt das Glück, Ansible lernen zu dürfen.
Ja, hatten wir gerade erst im letzten Vortrag.
Was soll ich AWX überhaupt machen oder direkt mir Formeln mit Ansible-Plugin anschauen?
Ja, wo sollst du AWX machen? Es gibt ja noch andere Varianten. Es gibt ja noch das Semaphore und das Ansible Forms. Ich würde sagen, guck dir die erstmal an. Die sind deutlich leichtgewichtiger. Ob das nicht eher dein Problem löst, vielleicht in Kombination mit diesem Open-Source-Tool, wenn es dann mal kommt, ob das das ist, weil da hättest du auch gleich dynamische Formulare. Das ist eigentlich deutlich flexibler als das, was AWX bietet. Ich glaube, auch dort hast du Delegation von Credentials, könnte es auch geben. Also ich würde sagen, erstmal simpel anfangen mit Ansible. AWX ist wirklich hintendran, wenn du wirklich merkst, periodische Ausführung, und ich will mir die Logs noch angucken, dann ja, ansonsten periodische Ausführung mit Cronjob auf der Konsole tut's auch. Solange du die Logs irgendwo hast und kannst du dir angucken, würde ich erstmal so wenig wie möglich die Infrastruktur aufbauen, gerade mit der Kopplung an Kubernetes. Und das ist ernst gemeint. Ich habe einfach so gedacht, ja, die machen Docker nicht mehr als Deployment-Weg. Wir haben jetzt hier für diese Demo mit Docker aufgebaut, ne? Und dann hast du den Container und dann startest du den und dann sagt der Webserver, hier gibt's keine UI, und dann fängst du erstmal an, mit NPM-Pakete zu installieren, und dann macht die Makefile, baut dir dann das UI mit X-Frameworks, die natürlich alle erstmal fehlschlagen. Gerade bei uns, wir haben ja immer so Airgap-Umgebung mit Proxy. Das bedenkt heutzutage jeder, dass du noch Proxy seid. Das ist fantastisch. Und das hat wehgetan. Also insofern, wenn du es deployst, ist es wahrscheinlich wirklich Kubernetes. Und dann musst du halt wissen, ob du Kubernetes willst oder nicht. Es gibt noch AWX-RPM als Projekt, wo man versucht, das mit RPMs zu installieren. Ich weiß nicht, wie fortgeschritten das ist. Ich kriege da einen Daumen runter. Mach nicht AWX.
damit das AWX auf die verschiedenen Systeme draufkommt, wird es ja sicherlich irgendwie einen SSH Private Key haben, der dann da drin gespeichert wird. Welche besonderen Schutzmaßnahmen greift ihr denn, dass euch das nicht abhanden kommt?
Ja, gespeichert wird das in Form eines Credentials im AWX-Sprech. Da speichert man den Private Key. Die Datenbank oder das AWX ist konfiguriert mit einem Secret Key. Das ist so ein Hash und der macht dann drinnen ein, welcher Algorithmus ist das? Das wird in der Datenbank nochmal verschlüsselt abgelegt. AIS. Ist das nur AIS? Ja, okay. Das heißt, wenn du Zugriff auf den Kubernetes-Cluster hast, dann kannst du dir aus dem Secret das raussuchen und dann guckst du in den AWX-Code und dann kannst du dann das Passwort wieder rückdechiffrieren. Das heißt, wenn du an das unterliegende System kommst, kannst du ans Passwort, so wie überall aber auch. Das heißt, rein, wenn niemand, wie sagt man, kriminelle Energie hat, kommt da rein übers Frontend nicht wieder dran. Also das wird halt reingereicht und liegt als Datei quasi im Container und das Ansible greift darauf zu, du kommst so nicht ran. Und in der Datenbank sagen wir für uns, das ist hinreichend geschützt, dass wir dem vertrauen und das so machen können.
Jetzt nehme ich mich einfach selber mal dran als Frage.
Ja.
Aber das ruft doch eigentlich geradezu nach einem HSM.
Oh, wir hatten einen Kollegen, der wollte das auch. Ich glaube, der ist nicht mehr bei uns. Nein, auch nicht deswegen. Nein. Man kann, ja, also das ist nicht mein Spezialgebiet. Man kann natürlich auf jedes Schlangenöl noch ein Schlangenöl draufgießen. An irgendeinem Punkt muss man sehen, was ist das Bedrohungsszenario und das läuft auch auf unserem Rechenzentrum. Was soll da passieren?
Das beantwortet euch dann der Zertifizierer.
Wir hatten den Cluster im BSI-Audit. Da sind wir durchgekommen. Also alles gut.
Sag ich ja nicht zu.
Ja, hast du recht.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja.
Jetzt, IT-Arme, ganz schlimm.
Es gab ja vor ungefähr dreiviertel Jahr oder so ein Rauschen im Blätterwald von wegen Zukunft AWX und Änderungen Tower. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da Neuentwicklungen?
Ja, da bin ich auch unsicher. Da habe ich auch viel gehört. Ist halt Red Hat. Und es ist, glaube ich, genug Open Source, dass man sagen kann, fork yeah, wenn es hart auf hart kommt. Kann ich jetzt gerade auch nicht, ich kenne keine neuen Infos. Ich hatte bei den vorletzten Chemnitzer Linux-Tagen, da gab es ja auch jemanden, der hatte einen Vortrag gehalten und die waren auch so in unserem Ansible-Stand. Und der war der Meinung, dass das AWX eigentlich ein community-getriebenes Projekt ist und hauptsächlich davon weiterentwickelt wird. Wenn ich das so sehe, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Ich verfolge aber die Contributor nicht, wo die herkommen. Also insofern, ja, wenn es halt wirklich hart kommt, wird es wohl ein Fork geben oder man nimmt halt was anderes. Also ich habe leider keine Informationen dazu.
Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt.
Vielen Dank.
Dann...